Beim Schreiben und Vorbereiten der heutigen Folge ist etwas Ungewöhnliches passiert. Je weiter ich schrieb, desto unsicherer wurde ich, ob ich wirklich das ausdrücken kann, was ich ausdrücken möchte. Ob mir die Transferleistung vom Inneren auf das Blatt bzw. in das gesprochene Wort gelingt. Jetzt reflektierend glaube ich, dass dies mit der Natur des heutigen Themas zusammenhängt. Ich möchte nämlich etwas wagen, was eigentlich nur schwer möglich ist. Ich möchte versuchen, etwas zu erklären, was erlebt werden muss, um es zu verstehen. Die Idee hierzu kam mir im Zusammenhang mit der letzten Folge, in der wir uns mit der aktuellen Situation der Psychotherapieausbildung beschäftigten. Wir haben uns angeschaut, wie die Ausbildung bis 2019 aussah, wie aus ihr die jetzige Weiterbildung wurde und welche Probleme bestehen. Ein Punkt, der in der letzten Folge keinen Platz mehr hatte, ist, dass die Psychotherapeutenausbildung aus mehr besteht als der Vermittlung von Techniken und Behandlungskompetenz. Es geht auch um die Bildung einer therapeutischen Haltung sowie der eigenen Identität als Psychotherapeutin. Heute möchte ich dies am Beispiel der Psychoanalyseausbildung gesondert betrachten, weil es gerade hier einen komplexen Zusammenhang zwischen der Identität als Analytikerin und der therapeutischen Arbeit gibt. Mit anderen Worten geht es heute nicht um die Frage, wie wird man Psychotherapeutin, sondern wie wird man Psychoanalytikerin. Dabei ganz viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zur 18. Folge unseres psychodynamischen Podcastes. Hocherfreut, euch wieder dabei zu haben. Heute zum Thema die Psychoanalyseausbildung und das Finden der eigenen Identität. Was ist eigentlich Psychoanalyse? Und wie werden wir Psychoanalytikerin? Geht es lediglich um den Erwerb von Fähigkeiten wie das Deuten von Widerständen und Wissen über Psychodynamik und innere Konflikte? Dies ist keine leichte Frage. Der Psychoanalytiker Max Eitingon begründete die 1925 von der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung akzeptierte Dreiteiligkeit der psychoanalytischen Ausbildung aus theoretischen Studien, Lehranalyse und den supervidierten Behandlungen. Den genauen strukturellen Aufbau der Ausbildung besprachen wir bereits in der letzten Folge. Damals schon bestand Konsens darin, dass es mehr als nur den Erwerb bestimmter Techniken bedarf, um Psychoanalytikerin zu werden. Es geht um die Entwicklung einer bestimmten Haltung, einer eigenen Identität als Psychoanalytikerin. Freud selbst zog hier den Vergleich zu einem Chirurgen, der bestimmte Techniken anwendet, um das Leiden seiner Patientinnen zu lindern. Auch die Analytikerinnen müssen die eigenen Techniken korrekt anwenden. Aber die analytischen Patientinnen sind nicht einfach Personen mit Erkrankungen, die behandelt werden sollen. Nach meinem Verständnis und wie es unter anderem von dem von mir gern zitierten Analytiker Michael Parsons formuliert wird, besteht die Essenz der Psychoanalyse darin, das anzusprechen, was die Fähigkeit einer Person, vollständig lebendig zu sein, unbewusst beeinträchtigt. Was die Lebendigkeit einer Person beeinträchtigt, lässt sich ihr aber nicht einfach sagen. Ähnlich wie es nicht genügt, dem Raucher zu sagen, dass Zigaretten schädlich sind. Das weiß er bereits. Was die Lebendigkeit beeinträchtigt, muss entdeckt und erlebt werden. Das bedeutet auch, dass die Techniken der Psychoanalyse eng verwoben mit dem Gefühl der Lebendigkeit sind. Und was das bedeutet, ist schwer zu greifen. In meiner Erfahrung lässt sich dies ebenfalls nur erleben. Aber was heißt Lebendigkeit? Die Psychoanalytiker Bion und Ogden beschreiben Lebendigkeit folgendermaßen. Lebendigkeit bedeutet, das eigene Leben mit einer bewussten Wahrnehmung seiner Bedeutung zu leben und eine unbewusste innere Organisation zu besitzen, die dies ermöglicht. Die Qualität unseres Lebens hängt davon ab, wie weit uns Letzteres erlaubt, Ersteres zu entdecken. Mit anderen Worten, inwieweit unsere innere Struktur uns erlaubt, das eigene Leben bewusst in seiner Bedeutung wahrnehmen zu können. Es geht also um die Stärkung einer inneren Struktur, die den Kontakt zur Wahrnehmung der eigenen Lebendigkeit ermöglicht. Und eben auch zu dem, was die eigene Lebendigkeit behindert. In Folge 2 sprachen wir darüber, dass es in der Psychoanalyse um die Bewusstmachung der Verdrängung im Rahmen der therapeutischen Beziehung durch ein regressives Setting geht. Aber woran merken wir, wo etwas verdrängt bzw. abgewehrt wird? Hier ist der Punkt, ab dem es nicht mehr einfach durch rationale Beobachtung allein weitergehen kann. Eine pathologische Abwehr geht immer auch mit einem Stillstand in der eigenen Entwicklung einher. Zum Beispiel die Unfähigkeit, sich auf Beziehungen einzulassen, beruflich gute Entscheidungen für sich zu treffen oder aus dem Elternhaus auszuziehen. Dies wird oft mit einem Gefühl von Leblosigkeit beschrieben. Damit in der Zeit eingefroren zu sein oder in der eigenen Entwicklung stecken zu bleiben. Sich von einem bestimmten Punkt im Leben nicht lösen zu können. Immer noch das Kind von damals zu sein oder immer noch die Jugendliche auf der Party zu sein, die nie erwachsen wird. Andersrum ist es auch immer ein vitaler Impuls hin zum Leben, wenn jemand in Psychotherapie kommt. Das Erspüren der eigenen Vitalität und der Blockaden ist, was die Aufhebung der Verdrängung überhaupt erst ermöglicht. Wir können uns das anhand folgender Metapher vorstellen. Die eigene Lebendigkeit ist wie ein Fluss, der mal wilder und mal ruhiger fließt und sich auch mal den Weg durch Hindernisse sucht. Die Hindernisse in der eigenen Entwicklung sind wie ein Staudamm oder ein umgestürzter Baum, ein Felsrutsch, der den Fluss unterbricht. Von außen sehen wir aber nur das Wasser. Vielleicht sehen wir auch, dass das Wasser nicht weiterfließt. Vielleicht können wir das Hindernis sogar deutlich aus dem Wasser hervorragen sehen. Den Kontakt zur eigenen Lebendigkeit zu finden, heißt, den Fluss des Wassers fühlen zu können. Wenn uns das gelingt, können wir auch erspüren, wo sich das Wasser trotz Hindernissen seinen Weg sucht und wo verborgene Hindernisse sind, die den Fluss behindern. Vielleicht gibt es unter der Oberfläche Löcher im Staudamm, durch die das Wasser hindurchkommt. Oder es lässt sich erkennen, was das eigentliche Hindernis ist. Dafür reicht aber nicht der Blick von außen. Dafür müssen wir unter die Oberfläche schauen. Ich möchte hier kurz von meiner eigenen Erfahrung berichten, bevor ich den Versuch wagen will, das, was erlebt werden muss, weiter zu erklären. Nachdem ich meine psychoanalytische Ausbildung beendet habe, hat es noch eine ganze Weile gedauert, bis ich tatsächlich angefangen habe, psychoanalytisch zu arbeiten, beziehungsweise die Arbeit auf die Art zu tun, wie ich sie heute als psychoanalytisch verstehen würde. Nach einer Auszeit, nach dem Ende der Ausbildung, übernahm ich circa ein Jahr nach der Approbation eine Festanstellung in einer Gemeinschaftspraxis in Berlin. In den ersten Jahren arbeitete ich größtenteils tiefenpsychologisch fundiert. Kurz zur Erklärung, es war mir damals in der Ausbildung möglich, sowohl die Fachkunde für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie sowie für Psychoanalyse zu machen. Das tiefenpsychologisch fundierte Setting bietet durch seine Verankerung im Hier und Jetzt oftmals mehr Sicherheit, unter anderem durch ein höheres Maß an Kontrolle. Dies ist gerade in Situationen hilfreich, in denen es um eine aktive Bearbeitung eines eingegrenzten Themas geht oder wenn eine tiefere, regressivere Form der Auseinandersetzung noch zu schwer zu halten ist und es erst um den Aufbau von Stabilität geht. Manchmal erlebe ich es auch, dass es Patientinnen gibt, denen es gut tut, erstmal im Sitzen zu beginnen, um genügend Vertrauen zu finden, dann anschließend im liegenden Setting auf der Couch den tieferen Blick zu wagen. Aber was für unsere Patientinnen gilt, gilt auch für uns. Rückblickend mutmaße ich, dass mir selber dieses Setting auch als Therapeut ein Gefühl von Sicherheit gab. Sich auch als Psychoanalytiker auf den analytischen Prozess einzulassen, erfordert ein gewisses Vertrauen in diesen Prozess. Und ich denke, dass mir zu diesem Zeitpunkt, selbst nach 5 Jahren Ausbildung, noch etwas fehlte, um mich selbst voll und ganz als Analytiker zu verstehen und zu erleben. Wir könnten auch sagen, dass das Ziel der Psychoanalyse darin besteht, im Patienten eine Qualität zu fördern, die im Analytiker selbst vorhanden sein muss und mir noch zu fehlen schien. Dies war mir damals aber nicht bewusst. Ich möchte kurz innehalten, um deutlich zu machen, dass ich mit meiner Differenzierung gerade nicht sagen möchte, dass das tiefenpsychologisch fundierte Arbeiten nicht die gleiche Tiefe erreichen kann wie das Analytische. In meiner Erfahrung kann es das sehr wohl. Hier sei zum Beispiel auf Folge 14 verwiesen, in der ich beschreibe, wie gerade das sitzende Setting bestimmte Vorteile bietet. Ich glaube aber schon, dass das Einlassen auf eine Psychoanalyse mit einer anderen Art des Eintauchens in das Unbewusste einhergeht, dass die Tür hier konstanter offen und der Zugang durch das regressive Setting deutlich begünstigt ist, da wir gerade auf die Kontrolle verzichten, um die es im sitzenden Setting wiederum geht. Und genau um diese innere Bereitschaft zu diesem Eintauchen geht es. Ich hatte damals die analytischen Techniken und Theorien im Kopf. Es gelang mir wohl auch, diese ausreichend anzuwenden, und ich wusste, wie es sich anfühlt, auf der Couch zu liegen. Aber ich fühlte mich nicht wie ein Psychoanalytiker. Es schien noch etwas zu fehlen, was ich heute glaube, benennen zu können. Ich hatte durch die Lernanalyse viel über mich und meine eigene Psychodynamik gelernt, aber irgendwie wenig darüber, was es bedeutet, wirklich mit ganzem Gefühl und allen Sinnen die Arbeit mit dem Unbewussten zu verrichten und mich darin lebendig zu fühlen. Ob dies nun an eigenen inneren Widerständen, einfach mangelnder Erfahrung oder an der Ausbildung an sich lag, weiß ich nicht. Wohl aber, dass ich mich Jahre später geärgert habe, dass dieses wichtige Thema, nämlich die Identitätsbildung als Psychoanalytiker, scheinbar nur so wenig Raum in der Ausbildung gefunden hat. Für AnalytikerInnen ist es wichtig, ein echtes Gefühl für die eigene analytische Haltung zu entwickeln, die Stabilität gibt, sowie gleichzeitig einen Zugang zu den frei wirkenden unbewussten Mechanismen eröffnet, um die es im analytischen Prozess geht. Es geht ein Stück weit darum, genug Selbstsicherheit in der eigenen Haltung und Erfahrung zu finden, um sich auf einen Prozess einzulassen, der davon lebt, dass er zwar durch den Rahmen gehalten, aber ansonsten immer wieder unbekannt ist. Was geschehen wird, kann weder vorhergesagt noch kontrolliert werden. Ich denke, dass dies ein Grund ist, weshalb es auch außerhalb der Psychoanalyse in allen möglichen Bereichen Bestrebungen gibt, diese Form der Auseinandersetzung zu vermeiden. Was wir nicht kontrollieren können, macht uns häufig Angst. Aber zurück zum Thema. Der psychoanalytische Prozess muss erfahren werden. Vor allem mit all seinen Paradoxen. Wir werden uns sicher nochmal in einer anderen Folge mit dem Thema befassen, aber das psychoanalytische Arbeiten ist voller Ambivalenzen. Eine haben wir gerade schon benannt, nämlich den Rahmen zu halten und damit Struktur vorzugeben und sich gleichzeitig aber auf etwas einzulassen, was nicht kontrolliert werden soll oder kann. Oder bereit zu sein, erreichbar und nahe zu sein, sich verstricken zu lassen, wie Freud es gesagt hat, und gleichzeitig eine Distanz zu wahren, die eine Betrachtung des Prozesses aus der Beobachterperspektive ermöglicht. Es geht also nicht nur um die Bereitschaft für das Eintauchen in die unbewussten Prozesse und das Lernen der analytischen Technik, sondern auch darum, die konstanten Widersprüche auszuhalten und in sich selbst zu integrieren. Für mich kam es erst in den Jahren nach meiner Ausbildung zunehmend durch verschiedene Erfahrungen dazu, dass sich diese inneren Prozesse wirklich zu entfalten begannen. Das konstante Lernen durch zum Beispiel fortgeführte Supervisionen, Intervisionen, Literatur, Mentorenfiguren und natürlich meine Arbeit in der Praxis führte immer mehr dazu, dass ich in Kontakt kam mit, ich nenne es mal, meinem eigenen inneren Analytiker. Im Rahmen dieses Prozesses der Identitätsfindung entstand übrigens auch die Idee für diesen Podcast. Und das ist genau der Punkt. Für mich war und ist es ein Prozess. Ich kann nicht genau sagen, was genau zu welchen Punkten und Veränderungen geführt hat, aber sehr wohl, dass ich mich in diesem Prozess lebendig fühle. Dass sich der Prozess fließend und voller Kraft, Kreativität und Lebenslust anfühlt. Dass auch mein Arbeiten als Psychotherapeut sich für mich nun lebendiger anfühlt und in den Sitzungen deutlich mehr passiert. Ich begann ein Gespür dafür zu entwickeln, wann es zum Beispiel hilfreicher ist, etwas anzusprechen oder zu schweigen, sowie auf das Schweigen zu hören. Es nicht einfach als Passivität oder Raum geben zu verstehen, sondern als Moment der nonverbalen Kommunikation, in dem sich eine wichtige Arbeit vollzieht. Es begann die Fähigkeit zu entstehen, auch nonverbal in Beziehung mit meinen Patientinnen zu kommen und ein Gefühl für das zu entwickeln, was ich in ihnen, in mir und im Raum zwischen und um uns rum abspielt. Die Arbeit mit Träumen gewann eine gänzlich neue Dimension und ich konnte zunehmend einen Raum anbieten, in dem sich unbewusste Inhalte zeigen dürfen. Dies wurde dadurch möglich, dass ich zunehmend diesen Raum auch in mir fand. Inzwischen fühlen sich die psychoanalytischen Techniken und Hilfsmittel lebhafter für mich an, was dazu führt, dass meine Interventionen spontaner und organischer sind und nicht nur Ergebnis rationaler Überlegungen. Inzwischen arbeite ich übrigens größtenteils psychoanalytisch. Diese Ausführungen sollen nun nicht den Eindruck erwecken, als könne mich nichts mehr aus der Bahn werfen oder verunsichern, geschweige denn, dass ich zu einem idealen Therapeuten geworden bin. Ich möchte hier versuchen, mein Gefühl der Begeisterung für die Psychoanalyse mit euch zu teilen, weil ich die Hoffnung habe, dass es die beste Möglichkeit ist, zu vermitteln, was ich mit Lebendigkeit im analytischen Prozess meine. Auch bei Parsons findet sich der Versuch, diesen Worte zu fassen. Unabhängig von den spezifischen theoretischen Hintergründen, sagt er, wie den einzelnen psychoanalytischen Schulen und Techniken, die ich hier übrigens ganz bewusst ausgespart habe, ist es, laut Parsons, die essentielle Menschlichkeit des analytischen Prozesses, die den Patientinnen dabei hilft, an die Möglichkeit der Veränderung zu denken. Und es ist die spezifische Qualität des menschlichen Prozesses, den der Analytiker anbietet, der Patientinnen die Mittel verschafft, sich zu verändern. Also das Menschliche im analytischen Prozess und das Analytische im menschlichen Prozess. Beides ist miteinander verwoben. Analytikerinnen müssen bereit sein, sich durch eigene Fragen, die durch ihre Patientinnen in ihn wachgerufen werden, tief und unvorhersagbar berühren zu lassen. Und, wie ebenfalls Parsons schreibt, auch dankbar dafür sein, auf diese Weise verstört zu werden. Das konstante Hinhören nach innen und außen, das Erspüren der psychodynamischen Bewegung und der gleichzeitige Kontakt zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunftsvision, ohne sich daran zu klammern, erfordert viel Erfahrung. Das Einlassen auf einen solchen Prozess und die damit einhergehende Verletzlichkeit kann aber gewagt werden, weil sie in einer sicher begründeten analytischen Identität wurzelt. Dies zu vermitteln ist Aufgabe der Ausbildung. Nicht abschließend. Der Prozess der eigenen analytischen Identitätsfindung erstreckt sich wahrscheinlich über die gesamte Lebenszeit. So wie wir auch aus klinischen Erfahrungen und Studien wissen, dass Psychoanalysen auch nach Stunden und sogar Therapieende noch weiter wirken. In meinem Fall hat es ja auch noch einige Jahre gedauert, bis ich mich wirklich als Psychoanalytiker begreifen konnte. Und auch dieser Prozess ist bei weitem noch nicht abgeschlossen, falls er das jemals sein wird. Aber der Anfang, der wird in der Ausbildung gesetzt. Und durch nichts so sehr wie die Lehranalyse. Trotz meiner Worte von vorhin begleiten mich meine Erfahrungen in der Lehranalyse bis heute. Wir würden sagen, ich habe sie internalisiert. Die Bedingung, über die gesamte Ausbildungszeit in Lehranalyse zu sein, stellt sicher, dass alles, was die Erfahrung, Psychoanalytikerin zu sein betrifft, immer wieder in die persönliche Analyse der oder desjenigen jeweiligen Kandidaten eingebracht werden kann. Das ist vor allem hilfreich, wenn es um die Behandlung der ersten eigenen Patientinnen geht. Hier treffen wir aber auf ein besonderes Problem der psychoanalytischen Ausbildung. Der Anspruch, die Lehranalyse zu durchlaufen, ist etwas von außen an die Person herangetragenes. Nichts, was individuell aus der Person erwächst. Nun könnten wir natürlich sagen, dass dies ja durchaus von Beginn an klar ist und sich die Kandidatinnen freiwillig und wohlwissend für diesen Weg entscheiden. Es gibt ja jedoch berechtigte Kritikpunkte. Das Ausbildungsmodell nach Eitingon, welches hierzulande gilt, ist nicht das einzig gültige. Psychoanalytiker des französischen Ausbildungsmodells bestehen zum Beispiel darauf, dass die Lehranalyse etwas Organisches und Persönliches ist und als solches nicht durch die Ausbildungsregulation beschränkt werden sollte. In diesem System darf die Lehranalyse jederzeit beendet werden. Es geht darum, der analytischen Erfahrung den ganzen Freiraum zu geben. Doch wie ist damit umzugehen, wenn sich nun zum Beispiel Probleme in der Patientenbehandlung ergeben, nachdem die Lehranalyse schon beendet wurde? Soll dies nun von den Supervisorinnen aufgefangen werden? Im französischen Modell ist dies in der Tat der Fall. Auf der anderen Seite lässt sich die Kritik an der festen Verankerung der Lehranalyse noch weiterführen. Denn auch wenn wir davon ausgehen wollen, dass diese sich freiwillig und organisch entwickelt, ist nicht von der Hand zu weisen, dass sie dadurch beeinflusst ist, dass die Lehranalytikerinnen selbst Teil der Ausbildungssituation sind. Sie treffen ihre Analysantinnen bei Seminaren, geben vielleicht sogar selbst Lehrveranstaltungen, haben Meinungen zu anderen Ausbildungskandidatinnen oder Lehrenden und einen nicht geringen Einfluss auf das Fortschreiten des jeweiligen Kandidaten. Vielleicht sitzen sie sogar in Ausschüssen, die für die Organisation der Ausbildung verantwortlich sind. All dies beeinflusst die Lehranalyse und kann sowohl auf Kandidatenseite zur Anpassung führen, aber auch auf Seite der Lehranalytikerinnen. Diese müssen in der Lage sein, diese Spannung auszuhalten. Die Reaktion darauf, wenn Kandidatinnen zum Beispiel in ihrer Ausbildung zurückgehalten werden, weil der oder die Lehranalytikerin Bedenken äußert, können verstörend sein, sind dann aber auch Teil der Analyse und müssen auch so gehalten werden. Es besteht für die Lehranalytikerin hier eine doppelte Verantwortung. Gegenüber der persönlichen Analyse der Kandidaten und gegenüber dem Fortschreiten von dessen Ausbildung. Das Wissen, dass der eigene Lehranalytiker potenziell den eigenen Weg, Psychotherapeut zu werden, verstellen könnte, macht natürlich auch etwas mit dem jeweiligen Kandidaten. Es schafft einen Einfluss, der normalerweise nicht in der Analyse existieren sollte. All dies spielt aber letztlich in beiden genannten Modellen, also dem nach Eitingon und dem französischen, eine Rolle. Eine Möglichkeit, dies zu entschärfen, wäre, sich eine Lehranalyse außerhalb des eigenen Ausbildungsinstituts zu suchen, was aber nicht immer zulässig ist. Und auch bei dieser Option hätte der oder die Lehranalytikerin noch letztlich einen Einfluss auf die Ausbildung, falls wirklich berechtigte Sorgen bestehen würden, weshalb ein Kandidat die Ausbildung lieber nicht anstreben sollte. Es gibt aber auch einen Grund, weshalb dieses Dilemma vielleicht nicht nur nicht so schlimm, sondern sogar wünschenswert sein könnte. Es bringt die Ausbildungskandidatinnen, genau wie die Lehranalytiker, nämlich mit der tief verwurzelten Ambivalenz der Psychoanalyse in Kontakt, welche wir vorhin schon ansprachen. Einen Umgang damit zu finden, beziehungsweise die eigene Fähigkeit, Ambivalenzen zu integrieren, ist wichtiger Bestandteil der Entwicklung einer stabilen analytischen und generell therapeutischen Identität. Die gleiche Argumentation könnte man für die Art und Weise anwenden, wie die Lehre innerhalb der Ausbildung gestaltet wird. Werden Fallvorstellungen mit vorbereiteten Unterlagen und vorgegebenen Strukturen und Hierarchien abgehalten? Oder lässt sich trotz fester Ausbildungsrahmen ein Raum für freie, unvorhersagbare Assoziationen schaffen? Es existieren zum Beispiel Ausbildungsstrukturen, in denen Fallbesprechungen in Seminaren auf Augenhöhe stattfinden. Das heißt, dass hier sowohl Lehranalytiker, Analytiker, die keine Lehrfunktion haben, und Ausbildungskandidaten gleichermaßen ihre Fälle vorstellen und miteinander besprechen. Laut der britischen Psychoanalytikerin Nina Coulthard sind die Ausbildungskandidatinnen nach der Ausbildung an einem Punkt, wo die Analytikerinnen, die sie mal sein werden, noch ein Mysterium sind. Sie mutmaßt, dass vielleicht nach ungefähr 10 Jahren ein Zurückblicken möglich ist, um die Silhouette dessen zu erkennen, was sich nun erst zunehmend zu zeigen beginnt. Ich möchte hier mit den Worten von Parsons noch einmal zusammenfassen. Die Bildung einer eigenen Identität als Psychoanalytiker steht im Zusammenhang mit der Fähigkeit, vollständig lebendig zu sein, sowie mit dem in Kontakt zu kommen, was tief im eigenen Inneren geborgen ist. Wir sind in unserer Identität zu Hause. Dies lässt sich aber nicht in Worten ausdrücken. Wir wissen einfach, dass dies der oder diejenige ist, der oder die wir wirklich sind. Analytikerin sein gibt also ein Gefühl von Lebendigkeit und geht mit der Gewissheit einher, im Einklang mit dem zu stehen, der oder die wir wirklich sind. Dies setzt die Fähigkeit voraus, dass wir aushalten, bestimmte Dinge nicht abschließend erklären zu können, sondern sie nur fühlen zu können. Wie Psychoanalyse wirklich funktioniert, wie sich der Prozess anfühlt, so ist inzwischen meine Überzeugung, kann nicht erklärt werden. Es muss erfahren, gelebt werden. Mit den Worten von Parsons, die therapeutische Qualität der Art und Weise, in der sich ein Analytiker auf einen Patienten einlässt, ist mit der Fähigkeit des Analytikers verbunden, seine eigene Lebendigkeit aus dem analytischen Prozess zu speisen. Wenn Analytiker keine persönliche Bedeutung in ihrer Arbeit finden, ist es auch nicht wahrscheinlich, dass ihre Patientinnen darin persönliche Bedeutung finden. Ich habe schon beim Schreiben des Skriptes für heute gemerkt, dass mich diese Antwort auf die Frage, wie man Psychoanalytiker wird, selbst nicht zufriedenstellt. Es würde weder genügen, genauer auf die einzelnen technischen Punkte der Ausbildung einzugehen, noch fühlt es sich hilfreich an, weitere Worte zu finden, um das zu beschreiben, was ich unter einer gefestigten Identität als Psychoanalytiker verstehe. Es ist Teil der Psychoanalyse, die Spannung zwischen theoretischen Konzepten und kaum erklärbarem inneren Gefühl auszuhalten. So komme ich abschließend wieder darauf zurück, dass es sich um einen Prozess handelt, der erfahren werden muss. Und dass es das Ziel der Psychoanalyse ist, das zu entdecken, was uns daran hindert, vollständig lebendig zu sein und auch das, was uns lebendig macht. Dafür muss der oder die Analytikerin dies aber erst in sich selbst entdecken. Deshalb hat die Lehranalyse ja auch eine deutlich höhere Stellung als in allen anderen Psychotherapieschulen. Es braucht Zeit, um diese Erfahrung zu machen, sie in sich zu integrieren und eigene Antworten auf die Frage, was Psychoanalyse eigentlich ist, zu finden. Hierbei möchte ich es für heute erstmal belassen. Ich habe heute versucht zu erklären, was eigentlich die Psychoanalyse und die Identität als Psychoanalytiker ausmacht. Ich kann ehrlich gesagt nicht einschätzen, ob mir dies gelungen ist. Ich habe versucht, es in meinen eigenen Worten sowie dem, was sich für mich persönlich aus der Literatur heraus am hilfreichsten anfühlt, zu erklären. Ich wäre sehr gespannt, wie ihr das empfunden habt. Vor allem würde mich interessieren, wie geht es denen unter euch, die selber Psychoanalytikerin sind? Und wie geht es denen von euch, die es nicht sind? Wie nehmt ihr das wahr, was ich gesagt habe? Könnt ihr was damit anfangen? Lasst mich das gerne wissen, wenn ihr mögt, unter der E-Mail-Adresse, die hier in den Shownotes zu finden ist, oder auf Instagram unter hocherfreut-podcast. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf euer Feedback und darauf, euch auch wieder in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin.